Backup, Aufnahme läuft. Ich bin raus. Habt Spaß.
Danke, ciao.
Hallo.
Hallo, Stefan.
Hi, Jonathan, grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Hi.
Hallo,
Ich bin
Niklas.
heute Moderator hier. Ich bin von der Reportageschule.
Ah, sehr gut. Du bist
Ich
das, Niklas, ja. Dann.
lasse die Leute hier rein in den Raum und moderiere so ein bisschen die Fragen. Das müssten wir einmal kurz absprechen, wie wir es am besten machen.
Genau, also Niklas, von mir aus, wir sind ja drei Leute hier. Wenn du quasi hauptsächlich den Chat im Blick haben kannst und wir machen das quasi zusammen in der Moderation dann, dass wir die Leute
Perfekt.
dran nehmen, dann sind wir, glaube ich, ganz entspannt damit. Aber es kann ja immer sein, dass wir irgendwie im Chat dann durcheinander kommen oder sowas. Dann, wenn du das noch so zum Blick hast, ist das schon eine richtig große Hilfe.
Ja, klar.
Und Leute reinlassen machst du sozusagen auch, ne? Das habe ich richtig verstanden. Damit,
Genau, ich
ja,
kann nicht
ja.
warten.
Ja, total gut. Schön, dich kennenzulernen nebenbei.
Ja, freut mich auch, hallo.
Ja. Ja, genau. Stefan, Leonie, wollen wir noch mal ganz kurz unseren Ablauf durchgehen? Haben wir alles schon mal vor gefühlt 4 Wochen besprochen, aber
Ja, gerne.
ich sage einfach noch mal so, wie ich es mir notiert habe. Ne? Also, ich mache ein ganz kurzes Intro, worum es hier in der Veranstaltung geht. Nenne euch schon mal namentlich, aber würde euch noch nicht richtig vorstellen. Das könnt ihr dann sozusagen mal machen, wenn ihr dann dran seid. Sag kurz was, dass Fragen im Chat quasi jederzeit schon mal quasi angemeldet werden können und auch formuliert werden können. Und dann nehmen wir uns zwischendurch quasi so Blöcke, wo dann auch man spontan mit digitalen Handzeichen dann reinkommen kann, für Fragen. Und dann fängst du an mit deinem Teil, Stefan.
Genau.
Also immer Werkstattbericht so als nochmal Passwort sozusagen, wie wir das machen wollen. Dann, du bist ja eh am Ende bei Parteispenden, Mannheim,
Das wäre die
CDU.
Überleitung.
Genau. Dann wir machen mal nach dir, fragen wir, aber du kannst ja nochmal aktiv dann fragen, ne, ob es dazu jetzt schon Fragen gibt. Okay, wunderbar. Genau, dann mache ich den allgemeinen Einführung zu Parteispendenprojekt bei Lokal. Und dann wirst du konkret, Leonie, wie ihr es umgesetzt habt. Und dann haben wir noch genug Zeit für Fragen. Also ich habe bei uns allen jetzt mal so 10 Minuten so als Orientierung notiert. Wir gucken mal einfach so ein bisschen. Ich würde ein bisschen auf die Zeit achten, ob wir uns halbwegs dran halten. Hängt ja ein bisschen davon ab, ob es zwischendurch schon Fragen gibt oder nicht.
Ich versuche es im Galopp zu machen, genau. Und Jonathan, du bist mein schlechtes Gewissen. Meldest dich einfach, wenn du das Gefühl hast, ich bin noch lange nicht durch und wir müssen
Ja.
langsam zum Ende kommen.
Ja.
Jonathan, eine Bitte, könntest du gerade mal, ich würde so ein paar Seiten zeigen wollen.
Ach so, genau, ich muss euch jetzt einen
Du
Chorus
musst,
machen. Genau,
genau. Ich
hätte
richtig.
auch eine kleine Präsentation.
Ja. Niklas, musst du auch noch Chorus werden, damit du was machen kannst? Oder bist du das schon?
Ich bin es noch nicht, ne? Ich glaube, es wird aber gerade.
Genau. Ihr könnt jetzt, glaube ich, könnt ihr alle Chorus. Müsstet ihr alle Chorus sein, könntet ihr mal checken, ob eure Sachen so funktionieren wie so.
Ja, ich bin Chorus und ich könnte jetzt die Leute einladen, aber wir warten mal bis 12 Uhr.
Ja, vielleicht können wir so 5 Minuten vorher, genau, dann
Also
noch.
Freigabe funktioniert schon mal.
Sehr gut. Willst du
Okay,
auch
ich
was? Probier es auch noch, ne? Ja.
Moment.
So, Niklas, wie ist es mit Ariel an der Reportageschule?
Macht großen Spaß. Wir hatten jetzt die letzten beiden Wochen Ich-Reportage und Wissenschaftsreportage. Das war eine herrliche Zeit. Richtig viel
Ja.
Spaß gemacht. Und Ariel ist natürlich auch ein herrlicher Dozent. So. Also weiß mega viel, ist irgendwie, hat tausend Geschichten erlebt und ist irgendwie krass nahbar. So. Also wir sind viel mit dem hier auch abends unterwegs. Ist lustig.
Ach, witzig. Ja, ich kann mir das mal ganz so vorstellen. Aber ich höre eigentlich nur gute Sachen für alle, die Reportageschule durchlaufen. Ja.
Ja, ich habe vorhin ein Volontariat gemacht bei der Watz in Essen
Ah
und
ja.
ist jetzt irgendwie nochmal ein cooler. Coole Vertiefung, so eine Reportage macht
Ja.
unfassbar
Ja.
viel Spaß, ja.
Kann ich mir voll vorstellen. Ja. Hattest du jetzt auch schon getestet, Stefan?
Hatte was, habt ihr es gesehen? Ich kann es ja mal
Ich habe
probieren.
gerade einfach nicht drauf geachtet.
Nee, nee, alles
Ja,
gut.
klar, habe ich
Ja.
nichts gesehen, ne?
Pass auf, jetzt freigeben. Jetzt müsstet
Jetzt.
ihr was sehen, oder?
Ja, doch,
Ja,
jetzt.
genau.
Ja,
Wunderbar.
perfekt.
Und ja, doch, das geht hier auch, genau. Ich switch einfach mal zwischendurch kurz zu einem Browser. Okay. Ja, sollen wir Leute schon reinlassen? Dann quasseln wir einfach noch ein paar Minütchen mit denen, die ja
Kannst
schon
du
reinkommen.
beim Intro vielleicht noch sagen, dass die Sache aufgezeichnet wird hier
Ah
und dass
ja.
sie sich das anschauen können,
Ja.
kostenlos?
Ja.
Zumindest die jetzt teilnehmen, können sich kostenlos anschauen.
Ja,
und dann, glaube ich, kommt oft die Frage auf, ob die Leute die Slides haben können, die Folien. Vielleicht kannst du dazu auch irgendwas sagen.
Ja. Also ich glaube, das macht bei meinen Folien wenig Sinn. Ich habe da einfach nur ein paar Schlagzeilen und Bilder drauf. Also okay. Da ist kein Inhalt.
Ich habe nur Zeitungsseiten.
Ich habe auch keine Folien.
Dann habe ich das übrig. Okay.
Dann sage ich das mit der Aufzeichnung vor allen Dingen nochmal. Ja. Okay. Wir hatten eben, wart ihr eben schon einen anderen zwischendrin? Leonie, du warst sogar auch bei Klima, oder?
Mhm, ja.
Stefan, warst du schon wo drin?
War bei Dirk Lübcke ab 10 oder Viertel nach 10.
Gab es da auch eine Vorstellungsrunde?
Also Dirk Lübcke hatte die Person kurz vorgestellt. Nee,
ich meine die Teilnehmer?
Nee.
Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, jedes Mal zu machen. Eben waren ziemlich viele, 45 Leute bei Klima. Da haben wir das quasi im Chat gemacht. Sollen wir das jetzt einfach nochmal sagen? Ich weiß nicht, ob das die Leute nervt, aber können wir anbieten, ne? Wer jetzt keine Lust mehr hat, nochmal sich vorzustellen, was Gefühl hat, das muss er jetzt bei jeder Session machen, schreibt es halt nicht rein, aber...
Ja.
Ja, okay. Dann sage ich das auch nochmal kurz.
Okay, soll ich loslegen mit Einladen oder gibt es noch irgendwie eine offene Frage?
Von mir aus nicht.
Also kannst gerne.
Ja. Dann starte ich mal.
Hallo, schon mal an alle, die jetzt zur zweiten Session dazukommen. Ein paar habe ich eben schon in der Klimasession gesehen. Andrea, dich erkenne ich gut wieder. Du hast so einen markanten Hintergrund bei dir ausgewählt.
Ja, das ist Münster unscharf.
Sehr schön.
Münster muss man doch gar nicht unscharf machen.
Ja, aber wenn es scharf ist, lenke es so ab und deswegen
ist
es unscharf gemacht. Ich habe den nur von meinem Technik-Host hier im Haushalt bekommen. Ich nutze den nur mit.
Hallo.
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 Ich finde es immer schön, Bücherschränke im Hintergrund zu zählen. Das ist immer auch das meistgewählte Motiv wahrscheinlich. Neben weißer Wand natürlich. Weißer Wand ist vielleicht noch Platz 1.
Ja. Aber genau, weiße Wand macht so einen ungesunden Teint. Da sieht man immer
okay.
So.
Stimmt.
Nimm das persönlich, Frau Hansen.
Ja, es hängt natürlich auch vom Ausgangsteint ab, aber ich sehe dann immer aus wie eine Wasserleiche.
Genau, also wir warten auf jeden Fall noch bis 12. Jetzt können wir quasi, ich finde es ja immer nett, wenn man versucht, das reale Treffen zu simulieren. Geht natürlich nicht so richtig elegant in so einer großen Runde. Deswegen quatsche ich gern einfach schon mal drauf los, wenn Leute so nach und nach reinkommen, als würde man sich wirklich im Raum begegnen können und in die Augen schauen können. Also wer was loswerden will, nutzt durch das Mikrofon, quatscht, aber ist auch vollkommen okay, wenn ihr noch erstmal 5 Minuten eure Kamera und Mikro auslasst und dann können wir ja gleich aber die Kamera alle anmachen, das ist immer ein bisschen netter. Also wenn es für jemanden nicht möglich ist, ist auch kein Problem, aber ich finde es immer schön, wenn man sich gegenseitig sehen kann. Ich sitze heute übrigens im Kollektivbüro. Meine Kollegin Miriam, die sitzt einem Büro weiter und ich kann alleine im Großraumbüro sitzen. Das finde ich sensationell. Das hat man sonst nicht so. Ohne Maske sogar mal. Sonst gilt bei uns immer noch beim Rumlaufen die Maskenregelung.
Ja, das haben wir auch noch so.
Und sind die Bücher echt, Jonathan, bei dir im Hintergrund? Oder sind das nur so IKEA-Attrappen?
Nee, das sind, kann ich mal erklären. Also das ist hier quasi Korrektiv. Wir sind ja in Berlin und Essen. Das ist unser Berliner Büro, das ist quasi Großteil der Redaktion. Und wir haben vor ein paar Jahren uns hier mal so ein kleines Fernsehstudio reingebaut, was wir aber nicht mehr so aktiv nutzen wie am Anfang. Aber da gab es immer quasi 3 Kameras für Videostreams. Also Fernsehstudio ist eigentlich voll der falsche Begriff. YouTube-Studio. Wow. Quasi hier um die Ecke ist dann noch ein Mischpult. Und das war sehr improvisiert am Anfang. Ich hab teilweise Abendveranstaltungen gehabt, da habe ich 3 Kameras bedient und die Regie geführt. Und da gab es nur eine Person, die moderiert hat. Also das war so sehr Ausprobierphase. Und jetzt sind wir professioneller geworden, haben mittlerweile eine Jugendredaktion, die sitzt in Bottrop. Und die können das im professionell, das, was wir hier mal angefangen haben. Also ist das jetzt quasi nur noch eine Vorortveranstaltung, wir streamen ja nicht mehr so viel. Aber haben quasi immer noch die Requisite und die Bücher. Das sind echte Bücher. Und in einem Jahr zieht Korrektiv um in das Haus. Jetzt habe ich einen Titel wieder vergessen von dem Haus. Aber wir ziehen sozusagen zusammen mit Netzwerk Recherche, fragt den Staat, Reporter ohne Grenzen und noch eine Organisation, die ich gerade vergessen habe, zusammen in ein Haus von Berlin-Mitte runter nach Berlin-Neukölln. Das wird gerade gebaut. Da bin ich sehr gespannt. Genau, willkommen alle, die jetzt hier gerade... Achso, sorry.
Ist das dann da, wo du gerade sitzt? Ist das hier?
Warte mal, jetzt muss ich dich groß machen, weil ich gerade nur ein kleines Bild von dir habe. Ja, witzig, du hast die Verdi-Zeit, Verdi-Magazin. Ja, genau an dem Tisch sitze ich.
Okay.
Schöner Perspektivwechsel, genau. Genau, also nochmal Hallo an alle, die jetzt gerade in diesem Moment noch reinkommen. Wir werden auch, ich würde sagen, in 1 bis 2 Minuten starten und dann können ja noch nach und nach Leute dazu kommen. Schaltet gern, machen ja gerade schon die meisten eure Kamera an, dann ist es immer ein bisschen schöner, sich zu sehen. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal sehr pünktlich, dann haben wir einfach mehr Zeit für den Austausch und haben alle mehr davon. Und wir sind jetzt auch 35 Leute, die da drin sind. Ungefähr so viele hatten sich vorher auch angemeldet. Wir schauen mal, ob wir noch weiter wachsen. Also herzlich willkommen zu der zweiten Session jetzt bei unserer Online-Konferenz. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wie es ist zur Politikskandalen zu recherchieren und das in einem Netzwerk oder die Frage stellen, warum es sinnvoll ist, darüber in einem Netzwerk zu recherchieren von unterschiedlichen Orten in Deutschland. Wir werden das anhand von 2 konkreten Geschichten machen oder konkreten Themen. Das eine ist so das Oberthema Maskendeals. Ihr erinnert euch, vor etwa einem Jahr, würde ich sagen, so im März kam das Thema, wurde das Thema groß und auch über mehrere Wochen hat die insbesondere die Union dann ziemlich beschäftigt. Und da wollen wir quasi nochmal eine kleine Zeitreise unternehmen und zurückblicken. Und das zweite ist das Thema Parteispenden, was uns quasi immer wieder über all die Jahrzehnte, Helmut Kohl ist so das alte bekannte Beispiel, aber auch danach beschäftigt hat, zuletzt insbesondere mit dem AfD-Spendenskandal. Aber wir wollen jetzt in erster Stelle ein bisschen das Fenster öffnen, den Blick öffnen und schauen, wie man besonders auch im Lokalen diese Themen angehen kann. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir versuchen, möglichst viel in einem Making-of-Format, im Werkstattbericht-Format mit euch zu sprechen und mal zu erklären, wie wir das damals angegangen sind. Und würden uns aber sehr freuen, wenn wir auch in Austausch kommen. Wir können auch gern Ideen teilen für zukünftige Recherchen oder Ansätze, weil ich das insgesamt wichtig finde für den ganzen Tag hier heute, dass wir auch quasi so eine Form werden, wo wir Wissen miteinander teilen und uns einfach vernetzen zu Themen und nicht nur zurückblicken. Das sehe ich so vor allen Dingen als übergeordnete Chance heute für den ganzen Tag. Und mit dabei sind Leonie und Stefan. Ihr stellt euch gleich nochmal vor, wenn ihr dran seid. Also Leonie von der Stuttgarter Zeitung und Stefan von den Badischen Neuesten Nachrichten, wobei du über eine Recherche sprechen wirst, die du bei deinem vorherigen Arbeitgeber Mannheimer Morgen gemacht hast. Und ich darf auch mit mich beteiligen und ich bin bei Korrektiv Lokal für das ganze Projekt zuständig in der Leitung. Wir machen das so, dass ihr im Chat gerne jederzeit Fragen schon mal anmelden könnt. Ihr könnt die gerne auch schon ausformulieren, wenn ihr wollt. Wir würden dann quasi an den passenden Stellen euch reinholen, dass ihr die Fragen auch wirklich nochmal dann direkt im Bild stellen könnt. Und wir haben den Chat im Blick und dann gibt es noch Niklas, der ja auch noch mit in der Runde dabei ist, netterweise, und du hast auch quasi einen Blick auf den Chat, sodass wir nichts verpassen werden. Ihr könnt euch sehr gerne auch im Chat jetzt einmal vorstellen. Wir haben das eben eine Session vorher bei der Klimasession auch gemacht. Das ist dann vielleicht für manche eine Wiederholung, aber ich glaube, für die meisten ist es wirklich nett, wenn man einmal versteht, wer noch so ist. Also schreibt gerne rein, für wen ihr arbeitet oder wenn ihr freier seid, das heißt frei unterwegs seid und welcher Region ihr berichtet. Und ihr könnt auch gerne noch irgendwas anderes zum Thema loswerden, aber nutzt gerne den Chat für eine kleine Vorstellungsrunde. Und dann als Letztes, bevor wir wirklich starten, wollte ich nochmal darauf hinweisen, die meisten nutzen das schon sehr aktiv. Ihr habt den ganzen Tag über die Möglichkeit, euch in dem Korrektiv-Lokal-Slack auch auszutauschen. Da findet ihr, würde ich sagen, mittlerweile auch die meisten Leute, die ihr hier irgendwo seht, auch direkt in Slack und könnt ihnen auch eine Direktnachricht schicken, wenn ihr euch quasi ganz direkt vernetzen wollt. Und könnt aber auch den großen Austausch-Channel nutzen, wenn ihr einfach nur irgendwas zu dem Tag loswerden wollt. Da seid ihr herzlich eingeladen. Ich packe auch nochmal die Links gleich in den Chat, falls jemand den Weg dorthin noch nicht gefunden hat. Genau, das waren die Sachen. Eine Sache habe ich noch vergessen, wichtig, genau, die Veranstaltung wird auch hier wieder aufgezeichnet. Das zur Info, ihr profitiert selber davon, das hatte ich heute Morgen in der Einführung schon gesagt, falls ihr es verpasst habt. Ihr kriegt sozusagen die Audio-Files von der Session so in 2 Wochen automatisch per E-Mail zugeschickt. Dann könnt ihr auch andere Sachen noch reinhören. Und etwas später gibt es dann auch nochmal Videoaufzeichnungen von den meisten Sessions. Die könnt ihr in der Reporterfabrik auch kostenlos, ihr kriegt dann da so einen Code zugeschickt, euch noch anschauen. Genau, ich würde dann an Stefan übergeben. Du startest mit deinem Thema Massendeals und Parteispender, kommt beides zusammen. Und ja, ich bin gespannt, was du uns erzählst.
Ja, genau. Vielen Dank, Jonathan. Hallo und willkommen auch von meiner Seite. Es geht tatsächlich gar nicht so um die Maskendeals, die waren dann so irgendwie der Höhepunkt im März vergangenen Jahres, aber wir hatten tatsächlich schon bei Mannheimer Morgen dreiviertel Jahr früher mit Nicolas Löbel zu tun. Dazu gleich und das dann auch im Schweinsgalopp, damit wir möglichst viel Zeit haben, auch uns auszutauschen. Also ich bin Stefan Prötl, tatsächlich seit 4 Wochen bei den Badischen Neues Nachrichten als Leiter der Stadtredaktion Karlsruhe. Worüber ich jetzt spreche, habe ich gemacht als Redaktionsleiter Lokales, Regionales für den Mannheimer Morgen vor fast 2 Jahren. Wir waren damals in einer Zeit, muss ich nicht erwähnen, am Ende der ersten Welle Corona und so, als es dann in den Herbst ging mit den Recherchen, waren wir voll in der zweiten Welle. Warum sage ich das? Weil wir natürlich unter verschärften Bedingungen gearbeitet haben. Wir hatten Kurzarbeit in der Redaktion. Wir hatten viele Kollegen, die auch mal krank waren oder die Familie betreuen mussten. Wir hatten 80% der Leute im Homeoffice. Ich war auch im Homeoffice gesessen. Und von daher waren die Arbeitsbedingungen dann tatsächlich auch irgendwie anders, als wir das gewohnt waren im Vorfeld. Das ist nicht ganz unwichtig bei diesem Thema. Es geht ja um die Werkstatt, die wir hier versuchen zu beschreiben. Ja, los ging das ganze Thema im Juli 2020, als hier in Mannheim so ein bisschen hochkochte das Thema Nicolas Löbel vermietet in einem Haus, das er gekauft hat und saniert hat, vermietet er Wohnungen und zwar für 14 Euro kalt pro Quadratmeter. Und gut, das ist jetzt seine Sache, kann man sagen. Seine Sache war es aber deshalb nicht unbedingt nur allein, weil er 3 Jahre vorher im Bundestagswahlkampf für mehr Wohnraum und für bezahlbaren Wohnraum geworben hatte. Also ein schönes Aufregerthema. Eigentlich der Kollege CDU, der das hätte machen sollen, der war aber verhindert an dem Tag und dann habe ich das übernommen. So, dann war das publik, es ging abends online, dann kam ein Hinweis aus dem Osten Deutschlands von einem Herrn, der mir sagte, dass er in einer dieser Löbel-Wohnungen gewohnt hat, und zwar über Airbnb. Das wussten wir bis dato noch nicht und so hatten wir ein schönes weiteres Thema, nämlich, dass er zunächst drei, ich kann das auch mal kurz freigeben, wie das damals aussah, in der Berichterstattung. Mittlerweile waren es dann 4. Moment. Waren es dann auch 4 Wohnungen? Wir hatten hier damals erst von 3 Wohnungen geschrieben. So, das war so der Einstieg in ein wunderbares Thema. Das hatte dann weitere Facetten. Er hatte einen Streit mit einem Mieter, war vor dem Amtsgericht, hat eine Niederlage kassiert, war dann vom Landgericht, hat dort auch eine Niederlage kassiert, hatte dann für Mieter von sich bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Drehscheibenwohnungen angemietet, hätte er nicht dürfen. Also das Thema hatte ganz viele Facetten plötzlich. Und es war also kein Thema mehr mit überschaubarem Aufwand. Ich habe dann schon gemerkt, dass mich das tatsächlich sehr, sehr viel mehr fordert, als ich vorher gedacht hatte. Habe das dann aber alleine weitergemacht erstmal und habe dann gemerkt, je weiter die Geschichte ging, umso mehr Leute haben sich bei mir gemeldet. Also das war nicht wie zu erwarten aus der Gegnerschaft, aus der politischen Gegnerschaft von Löbel, sondern es waren die meisten, ich würde sagen 90% der Leute, die sich dann hier plötzlich gemeldet haben, politische Gegner aus den eigenen Reihen. Was ich dann herausstellte, war, dass Löbel sehr viel politische Konkurrenz innerhalb des eigenen Lagers eliminiert hatte, also einfach rausgedrängt hatte aus der Partei. Und deshalb gab es da sehr viele Enttäuschte. Und die hatten plötzlich das Gefühl, jetzt ist unsere Chance da. Wir können jetzt einfach mal sagen, was hier in der Kreispartei CDU Mannheim schlecht läuft und wer der Schuldige ist. Und das war ein dankbares Thema, weil man natürlich immer mehr zusammenkam und immer mehr Interessantes dabei zu entdecken war. Es gab dann Parteiaustritte, es gab Rücktritte im Kreisvorstand, weil die Leute gemerkt haben, da ist jemand, der wohl diese Trennung Bundestagsmandat und private unternehmerische Dinge nicht so ganz auseinanderhalten konnte oder wollte. Wir haben dann auch versucht, in diese Bücher zu gucken, wurde uns verweigert. Wir hatten ganz viele Fragen dorthin geschickt. Die kamen zum Teil zurück, aber eher weniger gut beantwortet. Und es kam dann so zu einer Explosion dieser ganzen Geschichte, wo wir einfach gemerkt haben, was unsere Berichterstattung bewirkt. Und zwar auf der einen Seite bei Leuten, die diesen arroganten jungen Politiker als der wurde er wahrgenommen bei vielen Menschen, die uns unterstützten, uns beglückwünschten zur Berichterstattung, die gemerkt haben, da kümmert sich mal einer um diesen Jüngling, um diesen Forschen. Und auf der anderen Seite gab es auch sehr viele Menschen, die gibt es glaube ich immer noch, die Nicolas Löbel sehr stark unterstützt haben, in der Hoffnung, dass er, wenn er mal Minister wird, so war immer die Sprachregelung, dass er da die Leute mit hochzieht offensichtlich. Ja. Und also es gab eine Wahlkreisversammlung Oktober 20, wo wir dann als Mannheimer Morgenreporter, wir waren zu zweit und Fotograf vor Ort, also übelst beschimpft wurden. Pravda, Kindergartenberichterstattung und so weiter. Und es gab aber auch gleichzeitig die vielen Menschen, wie gesagt, die uns da beglückwünscht haben. Und in dieser Gemengelage war das einfach so, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite wird uns eine Kampagne vorgeworfen. Wir wollen Löbel absägen. Auf der anderen Seite waren wir die Guten für manche. Und da war es ganz schwierig, so die Dinge zu sortieren. Und jetzt komme ich zu dem Bereich, wo ich einfach sagen kann, was ist jetzt im Rückblick vor allen Dingen wichtig in so einer Situation? Also mein Ratschlag, unbedingt Unterstützung holen. Also ich habe den Fehler gemacht, glaube ich, dass ich zu lange alleine gearbeitet habe an dem Thema. Ich hatte Unterstützung und das ist auch ganz wichtig. Chefredaktion, Dirk Lübcke, Carsten Kammholz standen total hinter dieser ganzen Berichterstattung, die dann übrigens auch von Anwälten immer wieder torpediert wurde. Also im Prinzip jeder Bericht von uns wurde mit einem Anwaltsschreiben beantwortet, auf das wir dann wieder reagieren mussten. Also wenn man diese Unterstützung aus dem eigenen Haus nicht hat, dann kann man das sein lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Ihr braucht einen guten Juristen, am besten im Haus, der mit euch die Berichterstattung immer wieder durchgeht, weil es dann extrem heikel wird. Geht um einzelne Formulierungen, ihr habt das sicherlich auch schon mal erlebt, wo man als Reporter vielleicht jetzt ein bisschen unbedarft an diese Geschichte rangehen würde. Der Jurist kann das einordnen und kann da das eine oder andere einbremsen und man weiß immer ganz genau, wo man ist und ob man, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Und dann ganz wichtig, ihr braucht einen Wühler. Einen Wühler, der einfach schaut, was abseits dieser ganzen Haupthandlungsstränge abläuft und der das Ganze sortiert und der nachts im Internet mal ein paar Stunden verbringt und die ganzen Dinge, die ihr eigentlich machen müsstet, für euch macht und euch dann immer wieder mit Informationen versorgt. Ich versuche das jetzt auch nochmal ganz kurz. Hier beizuholen, als kleines Beispiel, wie das dann ausgesehen hat. Also das Netzwerk Nicolas Löbel, worum geht es alles, wer waren seine Kontakte, in welche Richtung gehen seine Geschäfte, wo kommt er her, aus welchem Umfeld. Also wenn ihr so jemand habt, und den hatte ich, dann könnt ihr euch auf den Hauptstrang konzentrieren und immer wieder Informationen, die wichtig sind, von der Seite euch dann dazu holen. Was wichtig ist, glaube ich, Schnellschüsse vermeiden, auch wenn die Konkurrenz unterwegs ist und auch an den Themen dran ist, immer wieder fragen und euch Zeit zum Nachdenken nutzen, gerade wenn so Kampagnenvorwürfe vorkommen. Also ist man noch auf dem richtigen Weg oder wird man jetzt von Leuten bezirzt, die vielleicht auch eine persönliche Motivation haben, in dem Fall Bundestagsabgeordneten irgendwie vor Schienbein zu treten, weil sie vielleicht persönlich enttäuscht wurden von ihm.
Und eine ganz kurze Verständnisfrage aus dem Chat, die nehme ich einmal kurz direkt rein. Wer hat denn da gewühlt? War das jetzt ein Kollege? Oder
das war ein Kollege in Niedersachsen, genau, freier Journalist, der sich wahnsinnig gut auskennt mit Recherche im Internet. Und er hat uns da wahnsinnig viel und intensiv weitergeholfen. Das sind jetzt nur so kleine Beispiele, die ich jetzt gerade zeige. Aber die helfen total. Also man stellt sich das ja immer so vor, man würde jetzt am liebsten so eine ganz große Wand, wie bei der Kripo, sich einrichten mit ganz vielen Grafiken und Schaubildern und Fotos und ganz vielen Aufschriften. Das ist natürlich gerade im Homeoffice nicht so gut möglich. Also von daher war es gut, optisch auch mal so Dinge vor sich zu haben, wenn man sie gebraucht hat. Also ich war gerade bei diesen Schnellschüssen, die vermeiden, gucken, ist es der Hauptstrang, den man verfolgt, oder sind wir jetzt auf einem Nebenkriegsschauplatz, wo man dann tatsächlich den Leuten, die uns Kampagnen vorwerfen, Futter geben kann. Sind wir in der Größe richtig unterwegs? Ja? Man kann natürlich, wenn man viel recherchiert, jeden Tag 300 Zeilen schreiben, aber ist das sozusagen für den Leser noch relevant und suggeriert es nicht möglicherweise auch, wenn man das tut, dass man jemanden abschießen will, ganz bewusst. Also da muss es eine gute Mischung kriegen, das Ganze. Ich glaube, man muss immer wieder selbstkritisch sein, weil, das habe ich gemerkt, man hat so eine Brille auf irgendwann. Und es muss Leute geben, die einen mit der Brille irgendwann mal wieder absetzen. Das ist hilfreich, wenn in der Familie so jemand da ist. Das ist hilfreich, wenn in der Redaktion so jemand da ist oder vielleicht im Freundeskreis, der auch mal Fragen stellt, mit denen man dann auch ein bisschen arbeiten kann, gedanklich. Und das war so die Vorgeschichte, die immer noch läuft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, weil der Verdacht nahe liegt, dass Nicolas Löbel tatsächlich sein Mandat ausgenutzt hat, um gewisse Dinge in der Kreisgeschäftsstelle so zu machen, wie es für ihn am günstigsten war, um möglicherweise Geld zu sparen für sich möglicherweise. Ich sage immer möglicherweise, weil noch nichts bewiesen ist. Und für den Kreisverband, den er unbedingt entschulden wollte. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich habe jetzt ein bisschen Abstand zu dem ganzen Thema, beobachte das aber noch aus der Ferne mit sehr großem Interesse. Und dann sind wir jetzt schon fast an der Zeit, wo wir mit den Maskendeals uns beschäftigen können. Das war kein Thema des Mannheimer Morgen. Der Informant kam zwar aus Mannheim, hat sich aber direkt an die Bundestagsverwaltung gewandt und auch an den Spiegel. Und der Spiegel hat es dann der 5. März war es, im vergangenen Jahr, öffentlich gemacht. Und ich habe mich dann so ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, möglicherweise hätte man drauf kommen können. Ja, es war ja die ersten Maskengeschäfte waren ja unterwegs in der Öffentlichkeit. Es war so ein typisches Geschäft von Nicolas Löbel, irgendwie so seinen Vorteil suchen und das vermengen mit seinem politischen Einfluss. Aber sei es drum, also die Geschichte ging auch trotzdem nach den Maskendeals weiter, gerade hier in Mannheim, wo sich diese Unterstützerschaft innerhalb der Kreispartei dann irgendwie pulverisiert hat gegenseitig, aber wo dann auch viele immer wieder den Vorwurf erhoben haben, dass sind noch ganz viele Löbel-Unterstützer im Kreisverband, in der Kreispartei tätig und das Ganze hat gar keinen Neuanfang. Und wir haben dann herausgefunden, dass Nicolas Löbel die Provisionen behalten darf, die 250.000 Euro. Und wir haben dann verschiedene Dinge auch gesehen, dass sich immer wieder Leute auch gemeldet haben, wieder aus der CDU hier im Kreisverband, die dann plötzlich Dinge wussten. Und da geht es dann schon in Richtung Leonies Beitrag, wo auch Parteispenden möglicherweise gestückelt worden sind oder wo dann ein falscher Überbringer oder ein Bezahler der 5.000 Euro Spende vorgeschickt wurde, um Geld zu überweisen. Also wir haben da verschiedene Dinge auch noch berichtet. Also das Thema ist auch noch ist ein Dauerbrenner eigentlich. Und ja, das wäre so der Schnellgalopp durch diese anderthalb Jahre, die mich das beschäftigt hat. Wie gesagt, die Überleitung wären jetzt die Parteispenden in Richtung Leonie, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn auch Fragen kämen, speziell zu diesem Thema.
Jetzt nebenbei mal deinen Präsentationsmodus beenden. Wir sehen ja noch sozusagen den Lebenslauf, den wir jetzt alle ausführlich studiert. Nicht deinen, sondern von Stefan Löbel. Genau, ja, genau. Gibt es Fragen? Es gibt zwei, die sich im Chat schon gemeldet haben. Felix und Julia. Felix, magst du mal starten mit deiner Frage?
Ja, genau. Hat sich aber eigentlich auch erübrigt. Es war, wie lange hast du denn oder sie denn an der Geschichte recherchiert? Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, läuft es sogar noch, ne?
Ja, also es fing an, wie gesagt, also gerne du an alle, Stefan. Fing an tatsächlich im Sommer 20 und wir sind jetzt fast 2 Jahre danach. Die Kollegen, die jetzt in Mannheim an der Sache hocken, die haben immer noch nicht mehr ganz so viel Arbeit, aber die sind immer noch dran an dem Thema. Also es war ein sehr ergiebiges Thema, was wir am Anfang nicht so gedacht hätten und erwartet hätten.
Und kann ich daran gerade nochmal anknüpfen, eine zweite Frage stellen? Kannst du sagen, wie groß war denn oder ist denn euer Team? Also wie viele Menschen arbeiten aktiv oder haben aktiv an der Recherche gearbeitet?
Also das war so der Kritikpunkt, den ich mir selber vorwerfen würde im Nachhinein, dass ich im Prinzip durch Zufall ja an das Thema kam und dann aber möglicherweise auch durch diese Homeoffice-Corona-Zeit zu wenig mit Kollegen irgendwie im Austausch war. Ich hätte da noch einen zweiten dazu holen müssen. Ich hatte natürlich die Unterstützung der Glübke, Chefredaktion, der hat auch immer wieder geguckt, was er da beisteuern kann. Und durch diese Quelle da, das war über Vermittlung der Glübke aus Richtung Niedersachsen, war es eigentlich ganz okay, das so zu machen. Natürlich ist es so, als Redaktionsleiter hat man auch andere Dinge, als nur zu reportieren und zu recherchieren. Von daher war es ein bisschen viel und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Hier in Mannheim ist die Konkurrenzsituation so, dass wir in Mannheim hier eine Zeitung haben. Wir haben über dem Rhein in Ludwigshafen eine große Zeitung. Wir haben in Heidelberg, 15 Kilometer entfernt, eine große Zeitung. Wir haben Fernsehen in der Stadt. Wir haben viele Radiosender. Wir haben Blogger in der Stadt. Von daher ist es eher eine Konkurrenzsituation. Aber, und das wäre auch so mein Appell an euch, die ihr zuhört, wenn ihr an sowas seid, wo ihr merkt, das hat so viele Stränge und so viele Unwägbarkeiten, auch juristischer Art. Holt euch irgendwen ins Boot, dem ihr vertraut, von einer anderen Zeitung und macht so eine Art Medienpartnerschaft raus. Ich glaube, das ist total wichtig und total sinnvoll, aber hängt auch immer davon ab. Also das hat hier keine Tradition in Mannheim. Also wir haben so die Scheuklappen auf und sehen uns als Konkurrenz. Aber vielleicht ist es für den Leser, für die Öffentlichkeit tatsächlich besser, wenn man diese Scheuklappen mal absetzt.
Passenderweise hat genau dazu ja Julia was gefragt. Ist damit jetzt schon deine Frage beantwortet oder willst du noch?
Ja, nee, genau. Im Prinzip hat er das jetzt auch beantwortet, weil meine Frage, also ich habe jetzt natürlich auch immer eine Konkurrenzsituation vor Ort und da ist es manchmal dann schon so, dass man einfach Sachen raushaut, auch wenn man denkt, okay, es hätte noch einen Tag eigentlich Zeit gebraucht. Ne? Das ist halt dann schon immer schwierig. Kam es denn tatsächlich dann auch vor, dass ihr Geschichten erstmal auch zurückgehalten habt, weil es zum Beispiel auch erst noch juristisch geprüft wurde? Oder hat man da gesagt, okay, so einigermaßen wissen wir, wir sind auf der juristisch sicheren Seite und hauen es jetzt einfach raus? Und dann natürlich noch die nächste Frage, die jetzt auch sich noch anschloss, mit dem freien Journalisten, der da aus Niedersachsen kam, hattet ihr mit dem davor auch irgendwie schon Kontakt? Weil ich meine, die Einbindung von einem freien Journalisten, gerade auch für Recherche, finde ich jetzt auch schwierig. Da kommt dann immer die Frage, wie bezahlt man den dann auch und wie arbeitet man da zusammen? Also damit auch der, sage ich mal, nicht, keine Ahnung, dann am Ende denkt, ja, habe ich jetzt halt schön hier was recherchiert, aber habe am Ende irgendwie auch nichts finanziell oder, sage ich mal, von Ruhm und Ehre davon.
Ja, gute Fragen. Also es kam oft vor, dass wir was aufgeschrieben hatten und dann in der Runde mit dem Hausjustiziar und mit der Chefredaktion zusammensaßen und einfach nochmal alles umgedreht haben und überlegt haben, passt das jetzt so oder müssen wir noch irgendwie jemanden dazu nehmen? Haben wir übers Ziel hinausgeschossen? Machen wir uns irgendwo angreifbar? Und da muss ich ehrlich sagen, war ich total froh, diese professionelle Beratung zu haben. Und ich war total froh, dass wir nicht irgendwie unter Zugzwang geraten sind, dass irgendjemand gesagt hat, ihr müsst jetzt raus an dem Tag, sondern es war eher umgekehrt. Auch egal, was die Konkurrenz jetzt macht, wir wollen es haben, aber wir wollen es halt richtig und safe haben. Das war uns ganz wichtig. Also von daher, es war auch nicht so, dass die Konkurrenz bei irgendeinem Punkt schneller war. Die haben auch, glaube ich, eher gezögert. Von daher war das so in Ordnung. Und der freie Journalist, natürlich ist das immer schwierig, was die Bezahlung anbelangt. Der hatte schon mal etwas Größeres für uns gemacht. Ist ein sehr guter Freund von Dirk Lübke, ehemaliger Kollege. Hier hatten wir so Grundstücksspekulationen in Mannheim. Die Stadt auch beteiligt war, da hat er sehr viel gemacht. Also er war bekannt und die Bezahlung war dann einfach so, dass wir uns am Ende zusammengesetzt haben und eine Summe sozusagen verhandelt haben, die fair war und für ihn total okay war.
Vielen Dank, Stefan. Es gibt mehrere Fragen noch im Chat. Jetzt muss ich allerdings den Zeitmanager spielen und schlage vor, ihr hebt die euch bitte noch auf für später. Und nach unserer Session ist ja auch Mittagspausenzeit. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wenn wir hier zu lang werden, sollten wir haben nur eine Stunde Zeit, dass Stefan dann noch ein paar Minuten hinten raus Zeit hat. Du nickst schon mal vorsichtig.
Na klar, das mache ich doch gerne.
Wenn wir irgendwie merken, wir werden zu knapp, dass man da so ein paar spezielle Making-of-Fragen, ist ja super, das Interesse auch bei so kleinen Sachen, wie hast du genau dokumentiert und so, da ist. Das wollen wir auch irgendwie die Chance geben, dass solche Fragen beantwortet werden. Dann würde ich jetzt erstmal, wolltest du noch was loswerden, Stefan, oder bist du mit deinem Teil sonst durch?
Nee, bei mir ist alles okay.
Ja, okay, dann würde ich jetzt sozusagen weitermachen mit dem allgemeinen Thema Parteispenden, bevor Leonie dann berichtet, wie ihr es konkret bei der Stuttgarter Zeitung gemacht habt. Also die kurze Überleitung zu den Parteispenden. Das war damals, als dieser Maskendeal-Zeit hochkam, ja auch das große Wahljahr. Und wir haben damals als Kollektiv überlegt, was wir sozusagen als große Schwerpunkte dieses Jahr angehen. Wir versuchen ja immer Themen, die quasi nicht nur so eine aktuelle Lage reingehen, sondern auch schon zur Zeit passen, aber auch Möglichkeiten lassen, dass man da über einen längeren Zeitraum zu recherchiert. Und haben uns dann entschieden, dass wir das Thema Parteispenden größer angehen wollen. Das haben wir vorher schon viel gemacht zur AfD, quasi mehrere Kollegen, die an dem Thema bei uns schon länger dran waren. Und das Neue war dann, dass wir entschieden haben, das quasi parteiübergreifend einmal anzugehen unter diesem Schwerpunkt geheime Spenden an die Politik. Da gab es quasi mehrere Stränge. Ich muss ja, lassen wir parallel hier noch jemand rein. Unser Ansatz war jetzt, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir das Thema ins Lokale? Man muss wissen bei dem Thema Parteispenden, dass wir in Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern ein sehr intransparentes System haben. Und das wird besonders kompliziert, wenn man tiefer ins Lokale schaut beim Parteispenden. Also wie viele spenden und von wem kriegen quasi die örtlichen Parteigliederungen innerhalb der Partei das Geld. An die geht nämlich das meiste Geld. Also rund, das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber jetzt mal so als Hausnummer 50 Millionen Euro im Jahr geht quasi an die, gehen an die örtlichen Parteigliederungen. Und das Problem ist, dass ganz grundsätzlich immer erst Parteispenden ab 10.000 Euro und einem Cent veröffentlicht werden müssen. Also dann muss erst genannt werden, von wo das Geld kommt. Man sieht aber nicht, wo in der Partei das Geld hinging. Also man sieht jetzt nicht, welcher Kreisverband XY der CDU hat die 12.000 Euro gespendet bekommen von Firma XY. Alle Beträge darunter müssen eh nicht namentlich ausgewiesen werden. Da sieht man sozusagen insgesamt dann nur an den Summen, wie viel Geld jemand bekommen hat. Und das war so, dazu kommt noch das Dilemma, dass erst zwei Jahre später die Sachen, die sozusagen transparenzpflichtig sind, erst im Bericht veröffentlicht werden. Aber das ist so der Kontext, warum wir hier ein sehr kompliziertes System haben, was einfach nicht viel Kontrolle zulässt, sondern nur sehr verspätete Kontrolle. Wir haben dann im lokalen Netzwerk bei uns eingeladen, dass wir uns zusammen das Thema mal anschauen wollen. Für viele, glaube ich, auch ein neues Thema. Wir selber haben uns da auch quasi ziemlich reingearbeitet und haben dann quasi auf ja, so mehreren Schritten sind wir dann zusammen das Thema angegangen. Wie bei uns sonst auch üblich, also wer das schon mal mitgemacht hat, der kennt das, gibt es dann meistens ein Kickoff-Treffen bei uns im Netzwerk auf Zoom, wo wir erstmal so das grundsätzliche Idee erklären, ein bisschen Kontext versuchen schon mal zu liefern zum Thema und dann kann man sich quasi über die nächsten Wochen und Monate oft dann an den Stellen, wo es einem passt, quasi reinwühlen. Es gibt auch oft genug Leute, die dann quasi auf der Zielgeraden dann erst reinkommen, das ist auch vollkommen okay und andere bleiben sozusagen längerfristig dran. Das, Leonie, du wirst da gleich erzählen, wie ihr es quasi als Serie längerfristig gemacht habt. Und bei uns war der erste Schritt, dass wir erstmal fragen wollten, wie die Abgeordneten selbst im Bundestag zum Thema stehen. Also finden die die Gesetzgebung eigentlich ausreichend bei dem Thema und haben sie selber schon persönlich Spenden angenommen, was theoretisch ja auch möglich ist, dass man selber Spenden empfängt, dass jede Partei hat dann nochmal eigene Regelungen, wann das wie erlaubt ist und wann nicht. Und wir haben dann eine ganz einfache Umfrage eigentlich an alle Abgeordneten im Bundestag geschickt und danach gefragt. Und da ist dann eine erste Geschichte entstanden, die teile ich jetzt mal ganz kurz mit dieser Überschrift, wo man erstmal zum Gefühl bekommen konnte, zu den eigenen Abgeordneten, jetzt mal aus lokaler Perspektive, die im Bundestag vertreten sind, wie stehen die zum Thema und wie stehen insgesamt die Parteien zum Thema. Ich scrolle mal ganz kurz zu zwei Stellen durch. Also die CDU kriegt immer das meiste Geld. Das mal so nochmal als Kontext. Da gab es ganz unterhaltsame Antworten teilweise, auch von den Politikern. Hier Gregor Gysi finde ich noch ganz nett. Gelegentlich bekomme ich meine Wurst und eine Flasche Wein geschenkt als Spende. Und hier seht ihr einmal, wie sich die Parteien grundsätzlich dann beteiligt haben von der Quote. Also die Grünen und Linken haben da am meisten unsere Fragen beantwortet. Und dann hinten raus, ausgerechnet die Union, die sozusagen am meisten Spenden erhält, hat sich am wenigsten überhaupt zu dem Thema zurückgemeldet. Daraus ist dann noch eine kleine Datenbank entstanden, hier unten, wo man dann für jede Abgeordnete im Bundestag nachschauen konnte, wie die geantwortet haben. Ich mein Beispiel nehmen wir mal unsere neue Präsidentin im Bundestag. Habe ich noch so halbwegs im Kopf. Also das waren einfach drei ganz einfache Fragen. Finden Sie die Regelung ausreichend? Fand sie jetzt in dem Fall und haben selber Spenden erhalten. Bärbel Baas hat damals sogar relativ detailliert geantwortet, von wem sie Spenden erhalten hat. In der SPD ist das so, dass das dann in der Regel, die können das dann quasi selber annehmen und reichen das dann aber direkt in der Partei weiter. So, das war quasi ein erster Ansatz. Der hat offen gesagt nicht so gut funktioniert im Zusammenspiel mit dem Netzwerk, weil er noch nicht lokal genug war. Da steckte, glaube ich, noch zu viel wenig Geschichte drin. Und wichtiger war dann sozusagen der zweite Ansatz, die größere Geschichte. Wir wollten verstehen, was es bisher sozusagen noch nicht transparent gab, wie viel Geld bekommen eigentlich die einzelnen Kreisverbände in den Parteien. Dort geht mutmaßlich das meiste Geld hin. Wir können es gar nicht ganz genau sagen, weil es kann theoretisch auch noch an niedrigere Parteigliederungen gehen. Aber wenn wir insgesamt gucken, man kann das so quasi aufschlüsseln nach, wie viel kriegt die Partei insgesamt, wie viel geht in die Landesverbände und was bleibt dann noch übrig darunter. Da kriegt man so ein Gefühl für. Deswegen wollten wir jetzt verstehen, wie viel kriegen die einzelnen Kreisverbände der Parteien. Dort sind wir dann wirklich zusammen im Netzwerk aktiv geworden und jeder konnte sozusagen sich für einen Bereich anmelden im eigenen Berichterstattungsgebiet und sagen, ich frage jetzt mal die Kreisverbände in der Region an, ich die. Unser Management zugegeben war noch nicht perfekt, wie wir diese Anfragen sozusagen bei uns strukturiert haben, sodass jeder mal leicht sehen konnte, wer bearbeitet eigentlich jetzt gerade welche Partei. Da haben wir auch viel gelernt in der Zeit. Das muss ich ganz, ganz offen sagen. Aber auf jeden Fall haben einige mitgemacht und dann quasi in ihren Regionen auch die Parteien angefragt. Also ganz normal schriftliche Anfragen geschickt, das dann uns zurückgespiegelt, sodass wir das dann quasi alles sammeln konnten. Und wir haben dann als Kollektiv-Lokalteam versucht, von den anderen Parteien, die quasi noch übrig bleiben, die übrigen Kreisverbänden nachzufragen, wie ist das bei den anderen? So sind ziemlich viele Auskunftsanfragen quasi hin und her gegangen. Ich kann das gar nicht so genau als Zahl sagen. Wobei ich habe mir hier sogar gehört, notiert, also auf jeden Fall mehr als 100 Auskunftsanfragen in 2 Monaten, die da so hin und her gewandert sind. Wir haben dann diese Antworten zusammengeführt in einer Datenbank, in einem ganz normalen Tabellendokument erstmal, was quasi jeder im Netzwerk dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sich anschauen konnte. Auch hier kann ich nur mal ganz kurz einen Blick teilen, falls ihr das von uns noch nicht kennen solltet, wie das aussieht. Das sind unsere sogenannten Rezepte. Ich gehe mal nach ganz oben. Man kriegt sozusagen immer ab einem gewissen Zeitpunkt alles quasi dokumentiert in einem Google-Doc-Dokument, was wir bisher sozusagen zum Thema oft gemeinsam herausgefunden haben. In dem Fall, weil das so eine längerfristige Recherche war, gab es quasi immer wieder Aktualisierungen in dem Rezept. Man konnte an unterschiedlichen Schritten sich dann entscheiden, noch einzusteigen. Das ist jetzt ein ziemlich langes Dokument. Auch hier haben wir viel gelernt, dass es noch zu viele Informationen wahrscheinlich waren. Da werden wir in Zukunft noch ein bisschen anders vorgehen, weil ich scroll jetzt hier mal kurz durch, ihr müsst ja nicht textlich einsteigen. Wenn ihr hier durchgeht, merkt ihr, hier kommt quasi wirklich ein Paket von, am Ende waren es, glaube ich, 12 Seiten zusammen. Da kriegt man Beispiele, warum sind Parteien problematisch aus bestimmten Regionen, welche Datenbank gibt es überhaupt schon. Und dann kann man quasi konkret in die Daten, die wir gesammelt haben, einsteigen und bei sich in der Region gucken. Die Kreisverbände haben so und so geantwortet und das kam dabei raus. Ich kann auch gleich mal nochmal, wenn Leonie dann gleich übernimmt, den Link zu diesem Rezept teilen, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auch nochmal quasi ein bisschen durchscrollen. Und mittlerweile waren dann über 100 Lokaljournalisten bei uns auf Slack in so einem speziellen Kanal. Auch das machen wir immer quasi versammelt. Wenn wir uns für einen Schwerpunkt entschieden haben, eröffnen wir einen eigenen Kanal, dann kann man sich ein bisschen vertieft austauschen. Und so sind dann unterschiedliche Geschichten entstanden. Ich zeige jetzt mal die Geschichte, die quasi bei uns dann gelaufen ist als nationale Geschichte. Also wie Parteispenden über Deutschland verteilt werden. Wir haben versucht, an konkreten Fällen quasi das nachzuerzählen, wo wir dann wirklich auch ins Lokale gegangen sind und Beispiele genannt haben, wo es problematische Spenden gab. Und gleichzeitig haben wir versucht, quasi das Grundsatzthema aufzumachen und dann quasi ein Service-Tool anzubieten, dass jeder für sich in seiner Region auch dann wirklich nachschauen konnte, wir haben die Parteien bei mir eigentlich vor Ort geantwortet. Also auch hier, ich bleibe kurz an 2, 3 Stellen hängen. Seht ihr wieder, wer hat überhaupt geantwortet? Das ist ein bisschen so wie bei den Abgeordneten. Die Tendenz, die Grünen, da stehen ja 100% überraschenderweise. Das war tatsächlich dann ein Impact durch unsere Anfragen, dass die Grünen sich entschieden haben, dann zum ersten Mal für alle Kreisverbände in Deutschland ihre Spenden, sozusagen die Summe der Spenden offen zu legen. Und bei den anderen Parteien wurde das unterschiedlich gehandhabt und ihr seht ganz deutlich, Union und AfD haben sehr wenig geantwortet. Das zeigt, da ist quasi eine Geschichte schon da, dass sie besonders intransparent sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich unbefriedigend in der Recherche, wenn man weiß, das sind diejenigen, die am meisten Parteispenden bekommen. Wir haben immer noch nicht richtig viel gelernt, wer da genau am profitiert in den Kreisverbänden. Also das wäre jetzt auf jeden Fall noch ein sehr offener Recherchestrang, wo man weiter versuchen kann, zu wühlen. Da sieht man quasi nur einen Ansatz. Und ich gehe noch zu 2 Stellen mal kurz runter, wo es quasi konkreter wurde. Also hier seht ihr zum Beispiel mal Regensburg Stadt. Das ist eine sehr interessante Region, weil die tatsächlich auch mit Gerichtsprozessen quasi schon Parteispendenprobleme hatten. Die haben sich richtig hochgeschaukelt zwischen SPD und CSU damals im Wahlkampf. Ich glaube, es gibt sogar immer noch laufende Gerichtsverfahren rund um eine Kommunalwahl damals. Und interessant war zum Beispiel auch noch, die Region Hamburg. Ich gehe jetzt mal in die Datenbank, die entstanden ist. Also Hamburg-Mitte. Hier kann man quasi nach den ganzen Regionen dann suchen. Dort seht ihr zum Beispiel, dass allein Zahlen schon Ansatzpunkt sein können für Recherchen, auch wenn wir noch gar keine Infos haben, woher das Geld kommt. Weil ihr seht, klar, die AfD, CDU, FDP haben auch hier nicht geantwortet, aber SPD fällt deutlich heraus mit Parteispenden. Das war vorher sozusagen noch nicht sichtbar, wurde jetzt durch die Anfragen sichtbar. Das ist insofern interessant, weil der Vorsitzende ganz lange Zeit in dieser Region Johannes Kahrs war, mit dem vielleicht kennen den einen oder die anderen, der ist quasi vergangen schon öfters auffällig geworden mit mehreren fragwürdigen Aktionen und Deals und Lobbytätigkeiten. Und allein das war dann schon eine Geschichte, dass man hier sehen konnte, ausgerechnet bei Johannes Kahrs kriegt die SPD mit Abstand am meisten Geld von allen Zahlen, die wir irgendwie haben. Da scheint jemand sehr gut zu netzwerken und sich immer wieder Spenden von Firmen zu organisieren. Und dahinter die Frage, was ist denn dann quasi das Angebot von Kahrs? Gibt es da eins im Hintergrund, wenn er da die Spenden bekommt? Es gab noch einen anderen Fall, der auch zu einer lokalen Geschichte gut erzählt werden konnte. Da hatte uns in der Region Limburg die SPD gemeldet, dass sie eine 10.000-Euro-Spende bekommen haben. Und sie haben uns auch gemeldet, von wem. Ich glaube, das haben sie aus Versehen gemacht, weil sie eigentlich erst ab 10.000 Euro und 1 Cent das sagen müssen. Und das kam dann von einem örtlichen Bauunternehmer, der, wo man die Frage stellen konnte, der die ganze Zeit Aufträge von der Kommune bekommen hat, quasi auch regierend von der Partei, die die Spende erhalten hat, gab es da irgendwelche Interessenskonflikte, wenn ausgerechnet der 10.000 Euro auch noch spendet. Und so ist quasi dann auch vor Ort schon eine Geschichte daraus entstanden. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, ob ich noch eine Sache sagen wollte. Genau, also das vielleicht noch als Info. Es haben sich dann am Ende mehr als 50 lokalen und regionalen Medien beteiligt mit eigenen Geschichten, was uns total gefreut hat. Auch besonders, weil die Medien sehr unterschiedlich waren. Also wir haben quasi klassische Tageszeitungen gehabt, aber auch so relativ neue Medien, so wie Rums. Ich weiß, Rums ist nicht mehr wirklich neu, gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, aber welche, die quasi neue Wege auch im Lokaljournalismus gehen, auch so private Radiosender und auch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, also WDR, NDR, das Hamburg-Journal hat da relativ viel zu gemacht und der Saarländische Rundfunk. Genau, das, dadurch hat man sehr breite Palette unterschiedlicher Berichterstattung gesehen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir direkt mit Leonie weitermachen und danach haben wir dann gut die Zeit im Blick und können Fragen direkt aufgreifen. Es sei denn, ich habe jetzt irgendeine Verständnisfrage übersehen, aber ich glaube nicht. Ne? Dann Leonie, setzt doch gerne direkt mit an.
Alles klar. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, weil es ja offensichtlich viele Fragen gibt und weil man auch sagen muss, also wir haben 5 Monate zu dem Thema dann recherchiert und eine Serie gemacht, da war aber auch sehr viel tatsächlich auf nationalem Niveau. Also es war jetzt nicht alles so lokal. Insofern ist das vielleicht auch jetzt gar nicht von so ganz überragendem Interesse. Ich teile einmal kurz meinen Bildschirm, vielleicht vorher noch 2 Worte zu mir. Ich bin Volontärin bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten seit Oktober 2020 und habe dieses Projekt zuerst mit einer anderen Volontärin, der Katrin Meiersohn, zusammen gemacht und gegen Ende hat uns dann noch ein neu hinzugekommener Volontär, der Simon Königsdorf, der auch heute bei der Konferenz dabei ist, auch noch unterstützt. Genau, ich habe hier jetzt einfach mal so ein bisschen gezeigt, rein bildlich illustriert quasi, was wir so gemacht haben. Es hat also angefangen, genau, wir haben dieses Rezept bekommen von Jonathan von Korrektiv Lokal mit dieser Datenbank. Mit der haben wir tatsächlich, wie Jonathan auch schon gesagt hat, nicht so wahnsinnig viel leider anfangen können. Weil einfach viele entweder nicht geantwortet haben oder halt geantwortet, dass sie keine Spenden bekommen haben. Und da, ja genau, waren wir irgendwie ein bisschen unsicher, wie wir damit anfangen sollen. Was wir dann also gemacht haben, war, dass wir uns erstmal mit dem Thema allgemein auseinandergesetzt haben. Jonathan hat schon gesagt, mit der Veröffentlichung von Spenden ist das so eine Sache. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, waren die aktuellsten Rechenschaftsberichte der Parteien, die wir hatten, aus dem Jahr 2019, weil die eben immer erst eine, ja, 2 Jahre später veröffentlicht werden. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir die mal angeschaut haben und quasi händisch recherchiert haben, die Unternehmen, die in diesen Rechenschaftsberichten vorkamen und die quasi ja, einzeln recherchiert haben und Branchen zugeordnet haben und so sozusagen eine eigene Datenbank nochmal erstellt haben, wo man eben sieht, man sieht das jetzt hier auch ein bisschen, ich hoffe, man kann es ansatzweise lesen, das haben wir dann quasi als Grafikseite aufbereitet. Darüber war noch ein Artikel, den habe ich jetzt hier nicht mit, sonst könnte man gar nichts mehr erkennen. Genau, und haben quasi geschaut, woher kommen denn eigentlich diese Spenden, aus welchen Branchen. Der Netzwerkaspekt war dazu tatsächlich, dass wir diese Datenbank dann geteilt haben im Netzwerk, wo, glaube ich, Korrektiv Lokal sich sehr gefreut hat, aber was leider auch nicht so richtig gut angenommen wurde. Das fand ich schade, weil ich glaube, da hätte man tatsächlich auch viel noch machen können, indem man sich die lokalen Unternehmen anguckt. Ich glaube, das war aber auch ein Zeitpunkt relativ am Anfang, wo noch nicht so viele in der Recherche mit dabei waren. Das ist dann auch mit der Zeit mehr geworden. Genau, dann ja, haben wir uns angefangen auch zu beschäftigen mit dem Thema Großspenden. Es ist so, also die Spenden ab 10.000 Euro bekommen wir erst 2 Jahre später. Was sofort veröffentlicht werden muss, sind Spenden ab 50.000 Euro. Und es war ja Wahlkampf. Und insofern haben wir uns dann also diese Großspenden angeschaut. Und genau, versucht eben zu gucken, wer kommt da bei uns aus der Region, wer spendet da, welche Unternehmen sind da dabei, wie viel Einfluss haben diese Großspenden überhaupt auf den Wahlkampf. Und wir haben dann gesehen, das vielleicht noch als Anekdote, dass die Partei ihre erste Großspende erhalten hatte, und zwar 280.000 Euro in Form von FFP2-Masken. Und haben das dann noch zum Anlass genommen, Martin Sonneborn zu dem Thema zu interviewen, was auch sehr interessant war, weil er einfach auch nochmal gezeigt hat, wie auch im Ländervergleich, wie intransparent einfach die Parteispenden in Deutschland sind. Also man sieht es auch hier nochmal, Transparenz der Zuwendung, letzten Endes sind es 11% der gesamten Menge, wo überhaupt veröffentlicht werden muss, auch nach 2 Jahren, oder waren es 2019, wo die Spenden herkamen. Und Jonathan hat ja auch schon gesagt, wo sie genau hingingen, wissen wir in der Regel nicht. Also es ist wirklich insgesamt sehr intransparent. Genau, wir haben immer mal wieder dann also halt kontinuierlich über die Zeit weiter geguckt, wer spendet so. Wir haben dann zum Beispiel gesehen von lokalen Unternehmen, dass da jemand gespendet hat, und haben da mal Stellungnahmen eingeholt. Da steigten jetzt keine Skandale oder so dahinter, aber wir haben einfach versucht, an dem Thema dran zu bleiben. Interessant war dann das, was man hier jetzt rechts unten sieht, eine AfD-Spende, in die wir uns sehr reingegraben haben, von einem Herrn namens Mortimer von Zitzewitz, der mutmaßlich, wir konnten das aber leider nicht bis ins Letzte bestätigen, ein ehemaliger Waffenhändler des Bundesnachrichtendienstes ist und der eben regelmäßig an die AfD spendet, und zwar von Adressen, die es nicht gibt. Also offensichtlich ausländische Adressen, zu denen aber auch gar kein Land erstmal dabei stand. Und da haben wir dann also sowohl zu ihm zur Person als auch zu diesen Adressen und Spenden sehr ausführlich recherchiert. Kam dann irgendwann raus, dass also diese Spenden aus Thailand wohl kamen. Dann hatten wir auch Kontakt mit der thailändischen Botschaft, also mit der deutschen Botschaft in Thailand, so rum. Und haben dann also festgestellt, dass es diesen Ort nicht gibt, dass die Adresse falsch ist. Und hatten da tatsächlich, das war ein bisschen frustrierend, muss man wirklich sagen, großen Bericht vorbereitet, lange dran recherchiert, auch mit dem Justiziar wirklich jedes Wort abgestimmt. Und die AfD hat sich nicht geäußert, abgesehen von dieser Info, dass es aus Thailand kommen soll, haben die sich jeder Aussage verweigert, was ja auch wenig verwunderlich ist, um dann, ich glaube, einen Tag, bevor wir veröffentlichen wollten, als alles fertig war, sich doch noch zu äußern und zu sagen, es hätte sich um einen Übertragungsfehler gehandelt und sie würden das korrigieren im Rechenschaftsbericht. Das wurde uns dann auch von der Bundestagsverwaltung so bestätigt. Und letzten Endes war dann eben auch die rechtliche Einschätzung des Justiziars, dass man das nicht so groß machen kann, wie wir das tatsächlich geplant hatten, weil es letzten Endes dann einfach nur eine Korrektur war und solche Korrekturen tatsächlich auch nicht sanktioniert werden. Und letzten Endes haben wir das dann vermeldet. Wo es uns aber hingeführt hat, war zu diesem Referat in der Bundestagsverwaltung, das für die Parteispenden zuständig ist und von dem man ja annehmen würde, dass es diese Spenden auch kontrolliert und auch tatsächlich, wenn Ungereimtheiten auffallen, irgendwie ermittelt oder dem nachgeht. Und wir haben dann irgendwie festgestellt in der Recherche, weil die auch gegenüber uns immer sehr auskunftsunfreudig waren und da nicht so richtig dem nachgehen wollten, haben wir dann festgestellt, die sind also völlig unterbesetzt zum einen und haben zum anderen nicht wirklich Kompetenzen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Also was die machen, ist, dass sie Rechtschreibung in den Rechenschaftsberichten überprüfen oder irgendwie den Anschluss an den Letztrechenschaftsbericht, dass die Zahlen irgendwie zusammenpassen. Aber sie gehen dem nicht nach, wenn zum Beispiel so eine Spenderadresse davor kommt, die es offensichtlich nicht gibt und die auch also sehr komisch einem vorkommen müsste, sobald man das liest, machen die eben nicht. Dann haben wir also da noch eine größere Geschichte dazu gemacht und alles natürlich auch immer multimedial aufbereitet. Wir haben ein paar Videos dazu gemacht und wir haben unter anderem auch Podcast-Folgen dazu gemacht, so ein Podcast-Special in 4 Folgen und da zum Beispiel dann auch die Recherche zumindest noch verwertet und ein bisschen auch Werkstattbericht gemacht. Genau, und dann kamen wir im Endeffekt erst zu diesem Thema Lokales. Wir hatten das die ganze Zeit parallel schon recherchiert. Wie Jonathan gesagt hat, wir waren dann also Teil von dieser Gruppe, die lokal angefragt hat in ihrem Bundesland oder in ihrer Region, die verschiedenen Kreisverbände oder teilweise auch stellvertretend die Landesverbände für die Kreisverbände und haben uns dann eben diese lokalen Parteikassen noch angeschaut und da eine Grafikseite nochmal draus gemacht. Ups, bin ich zu weit gegangen. Wir haben mit lokalen Politikern gesprochen. Wir haben bei den Parteien, die relativ auskunftsfreudig waren, uns angeguckt, welche Verbände bei uns in der Region haben denn da am meisten bekommen? Warum haben die am meisten bekommen, haben wir sie gefragt. Das war also sehr aufschlussreich und was eben auch sehr aufschlussreich war, hier unten sieht man im Endeffekt die Grafik, die Jonathan gezeigt hat, auch einfach nochmal anders aufbereitet, war eben wie auskunftsfreudig und transparent die Parteien eben sind oder auch nicht, was irgendwie auch alles bestätigt hatte, was wir in den Monaten zuvor so gelernt hatten. Und genau das habe ich jetzt hier auch nochmal aufgenommen, diese Datenbank, die wir dann bei uns da auch eingebunden haben, wo man das dann selber für sich lokal nochmal nachgucken konnte. Das einmal im Schnelldurchlauf und ich glaube, dann ist jetzt noch Zeit für Fragen.
Vielen Dank, Leonie. Genau. Gibt es Fragen? Ihr habt vorhin schon welche gestellt. Die könnt ihr auch gerne jetzt, wenn ihr was zu Stefans Teil eher habt, auch gerne jetzt nochmal stellen. Ich schlage vor, dass ihr einfach die digitale Hand hebt. Dann können wir euch ganz gut dran nehmen. Fang doch einfach an, jetzt kann ich nur deinen Namen nicht so leicht aussprechen, weil du, glaube ich, eine Abkürzung verwendest. Genau.
Also, falls du mich meinst, also ich heiße Sharon Chefin. Denn, und das Chef ist sozusagen von Chefin und der erste Buchstabe von Sharon.
Alles klar.
Die erste Frage ist an dich und zwar bei dieser unheimlich aufwendigen Recherche und den Datenerhebungen, da kommt ja unten dann, Sie können mit einer Spende unsere Recherchen unterstützen. Was kam denn da so rein und was kommt denn da so rein? Weil das kostet ja unheimlich viel Zeit und Arbeit.
Ja, ich kann das jetzt nicht auf die Recherche bezogen dir sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das wurde auch nicht bei uns erfasst, wie viele durch die Spende sozusagen auf den Button angedrückt haben und tatsächlich uns Geld gegeben haben. Insgesamt ist das bei Kollektiv ja so, wir sind ja gemeinnützig. Also wir finanzieren uns als eine ganz große Säule tatsächlich über Spenden, nicht Parteispenden, aber Spenden. Und haben ungefähr, ich kann nicht die aktuellsten Zahlen nennen, aber mindestens 1,3 Millionen Euro kriegen wir pro Jahr mittlerweile über Spenden rein. Dazu gibt es noch 2 andere Säulen, dass wir auch einen Verlag haben, worüber wir sozusagen auch Gewinne erzielen dürfen und auch von Stiftungen gefördert werden. Aber dieser Spendenbereich, der wächst immer mehr und ist mittlerweile auch sozusagen die wichtigste Säule bei uns geworden. Und wir sind ja mittlerweile ungefähr 50 Festangestellte bei Kollektiv, wobei das Kollektiv-Lokalteam, das ist ja noch das vielleicht eines der jüngeren Projekte bei uns, da sind wir im Kern, ja, wir setzen uns mal ein bisschen dynamisch zusammen, aber so das Kernteam sind ungefähr 4 Personen, bei uns 4 bis 5 Personen, mit denen wir dann solche Projekte realisieren können. Also alle 2 bis 3 Monate kann man quasi einen Schwerpunkt machen im Schnitt.
Und darf ich gleich noch die gleiche Frage eigentlich auch an die Leonie weitergeben? Ich meine, wir sind ja immer, gerade auch bei der Tageszeitung, wir schauen ja auch jetzt immer, wie kriegen wir neue Abonnenten oder neue User. Wie ist denn das? Das war ja auch unheimlich aufwendig von euch und unheimlich zeitintensiv. Hat sich das dann, ich sag mal, unterm Strich auch mit neuen Digitalabonnenten, Neukunden in Anführungszeichen ausgezahlt?
Also da habe ich jetzt tatsächlich auch keine Zahlen parat. Ich weiß nur noch so ein bisschen, wie die Resonanz damals war sozusagen. Mehr könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Es kam ganz gut an. Es wurde schon gelesen oder gehört oder auch gesehen. Wir haben ja auch Videos und so gemacht. Wir haben es mehrfach verwerten können. Das war gut. Also wir haben dieselbe Recherche in mehreren Ausspielkanälen dann gehabt. Insofern hat sich das dann natürlich auch summiert. Aber wenn man es jetzt in Relation setzt zu der Zeit, die wir da reingesteckt haben, wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage mit Ja beantworten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein Thema, wo man auch ein bisschen die Leute erstmal überzeugen muss davon, warum sie sowas lesen sollten. Das ist jetzt nichts, was sofort sich erschließt. Warum hat das was mit mir zu tun? Warum sollte ich das jetzt lesen? Wir haben das versucht. Ob es uns immer gelungen ist, steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt. Es war letztendlich einfach so, wir waren 3 Volontäre am Ende und Volontärinnen. Wir haben das nebenher gemacht, neben unseren Stationen. Das war schon viel, es war auf jeden Fall viel Arbeit, aber es war jetzt nichts, was eingeplant woanders weggefallen wäre sozusagen. Also wenn wir in unseren Stationen sind, ich glaube, das ist auch nicht überall so, aber bei uns tatsächlich haben wir das Glück noch, dann sind wir da extra, dann sind wir da nicht eingeplant, wir sind nicht irgendwie dafür zuständig, das Blatt zu füllen, sondern machen halt so viel, wie wir machen. Und das ist dann auch okay. Und insofern konnten wir uns das in dem Fall leisten. Vielleicht ist das ja auch so bei anderen Häusern, dass man sowas über Volo-Projekte noch mal eher machen kann, als wenn die Festangestellten da so viel Zeit investieren. Ich glaube, dass es jetzt die Möglichkeit gegeben hätte, dass 2 oder 3 Festangestellte über so eine lange Zeit diese Zeit eingeräumt bekommen hätten, bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass er wirklich sehr unterschiedlich angegangen wurde. Ich hatte es ganz am Anfang mal gesagt. Ne? Also es gab auch Lokalmedien, die wirklich ganz am Ende das letzte Rezept, nachdem die Anfragen sogar schon gestellt wurden, quasi das Paket einfach nur genommen haben, die auch nicht in der Phase der Anfragen mit dabei waren. Und dann darüber sich sozusagen nachgeschaut haben, meiner Region, was kam da jetzt raus? Und dann quasi mit einem Text am Ende eingestiegen sind. Das war vermutlich sogar die Mehrzahl, kann ich jetzt aber nicht so im Detail auswerten. Da seid ihr ja schon sehr außergewöhnlichen Weg gegangen, Leonie, bei euch im Dreierteam.
Genau, das stimmt. Was man wirklich sagen muss, also ich finde das unheimlich wertvoll, die Rezepte, die von Korrektiv Lokal kommen. Ich hatte auch davor schon mal in dem Projekt zur häuslichen Gewalt mitgearbeitet. Und man hat einfach, also man bekommt erstmal einen Haufen Hintergrund geliefert, den man sich sonst selbst anlesen müsste. Man bekommt eine Datenbasis angeliefert, wo man sich entweder sein Lokales rausziehen kann oder zum Beispiel bei Frauenhausplätzen hatte ich dann halt lokal vor Ort recherchiert, wie viele Frauenplätze haben wir denn und habe das aber halt dann in Relation stellen können, weil ich den nationalen Vergleich hatte und auch den Bundesländervergleich. Deswegen finde ich, wenn man das bekommt und man zahlt ja auch nichts dafür, das nutzen zu dürfen, man muss ja nur nennen, dann ist das schon unheimlich viel wert, weil es völlig unrealistisch wäre, dass man sowas selber in seiner Redaktion recherchiert.
Gibt es noch Fragen? Nutzt die Hand. Wenn er sie nicht findet, dürfte er auch direkt reinsprechen. Sie ist aber unten rechts unter Reaktion versteckt, falls jemand die Funktion nicht kennt. Es gab ja vorher noch welche an Stefan, die ich einfach so übersprungen habe. Sagt ruhig, wenn ihr die jetzt mal loswerden wollt. Sonst greife ich jetzt einfach noch eine raus, die mich ja interessieren würde. Okay, Stefan.
Ich würde ganz
oder
kurz
ja,
vielleicht schön, ja, ich würde Andrea. Ganz kurz einfach kurz die Möglichkeit nutzen und kurz reinsprechen als Antwort auf die Vorrednerin, weil es auch in dem Workshop vorher ganz oft wieder darum ging, ob sich es dann auszahlt und wie viele Konversionen es dann gab und so weiter. Verstehe ich ja alles, dass es sein muss, aber man sollte, glaube ich, trotzdem nie diesen Renommee-Aspekt vergessen, den man einfach nicht messen kann. Also wenn eine Zeitung sowas macht, auch wenn sie dann am Ende keine 20 Online-Abos damit generiert, das macht trotzdem, das macht was im Bild. Deswegen stört mich so grundsätzlich immer dieses reine Starren auf irgendwelche Zahlen und auf Klickzahlen und auf wie viele Abos hat diese Geschichte generiert. Ich glaube, das ist echt zu einseitig. Das wollte ich nur loswerden, weil das mich auch immer ständig begleitet, auch bei uns. Und, ja.
Vielen Dank, Andrea, ja, für deinen Beitrag. Genau, jetzt gab es gerade noch eine Frage direkt im Chat, die ich jetzt einfach mal so direkt aufgreife, weil ich ein bisschen auf die Uhr gucke, wie wir vorgehen, um Themen zu finden und können Vorschläge eingereicht werden. Also das kann total gern gemacht werden. Also bei den Korrektiv-Lokal-Projekten sind beide Seiten möglich, dass jemand im Netzwerk eine Idee hat und denkt, ich würde das jetzt gerne mal mit mehreren Leuten quasi zusammen angehen oder können wir hier irgendwie jetzt in einer kleineren Gruppe was starten? Es muss ja nicht immer das große Korrektiv-Lokal-Projekt gelabelt sein. Also es gab auch schon, und das ist wirklich auch unser Wunsch, einfach, da haben wir dann eher eine Vermittlungsfunktion und verbinden ein paar Leute im Netzwerk oder die finden sich alleine und gehen zusammen Recherchen an. Also das kann sehr aktiv genutzt werden. Ihr könnt auch, wenn ihr denkt, ich habe hier schon ein Thema lokal, das könnte man wunderbar skalieren und es interessiert bestimmt auch Leute in anderen Regionen, auf uns zukommen mit einer konkreten Idee. Wir müssen halt immer in unserem Team dann schauen, wann das möglich ist, aber wir werden mindestens vermitteln. Es wird heute Nachmittag ja auch nochmal so eine Brainstorming-Session geben, wo wir dann zusammen auch über größere Themen nachdenken können. Wir selber stehen sozusagen immer vor der Herausforderung, dass wir ein Thema versuchen zu identifizieren, was in möglichst vielen Regionen relevant ist im Lokalen. Und nicht nur relevant, sondern wir müssen auch irgendwas anbieten können. Also in der Regel Daten, die dann quasi lokal funktionieren, damit man auch dann zugreifen kann. Jetzt sind wir mittlerweile eine Größe von irgendwie 1200 Leuten im Netzwerk, dass wir auch zusammen selber Daten generieren können. Das ist der große Schritt, den wir jetzt als Netzwerk gehen können. Also wir können theoretisch gleichzeitig an unterschiedlichen Ecken in Deutschland losziehen. Und wenn wir alle nur mit einer Person reden und das Wissen zusammenfügen, kann das schon quasi zu einer Erkenntnis führen. Das ist das quasi unser großes Projekt jetzt, wo wir uns ausprobieren wollen als nächstes. Mit den Auskunftsanfragen haben wir das ja schon gemacht in der Vergangenheit, aber da geht noch viel mehr, wenn man nur an Sensoren denkt oder irgendwelche anderen Sachen. Also da werden wir gerade sehr wild, wenn wir anfangen, im Brainstorming bei uns zu starten. Aber genau, also meldet euch bitte jederzeit, wenn ihr da irgendwie denkt, ich habe da was. Jetzt ist es 13 Uhr. Felix, kannst dich anmelden. Also einfach korrektiv.org/lokal, dann bist du quasi ganz normal im E-Mail-Verteiler und ich hatte vorher schon direkt den Link zu Slack gepostet, da kommst du dann auch rein. Sehr schön. Genau. Stefan und Leonie, hättet ihr noch kurz Zeit im Raum zu bleiben, dann können einfach, wenn jetzt jemand noch direkt quasi Detailfragen hat, hättet ihr noch kurz die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir warten einfach noch kurz ein paar Minuten. Okay, und alle anderen, jetzt ist quasi offiziell Mittagspause. Ihr könnt gerne auf Slack chatten, ihr könnt aber auch in die Sonne gehen, das ist natürlich eure eigene Wahl. Und ab 14 Uhr gehen die Sessions dann weiter. Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, eure Session zu finden, könnt ihr auch kurz hier bleiben und mir Bescheid geben, dann kann ich euch helfen. Aber ihr müsst, glaube ich, da ganz gut klarkommen. Niklas, ich gucke mal zu dir rüber. Habe ich irgendwas vergessen, was man am Ende mal noch ansagen sollte?
Nee, alles wunderbar. Ich denke, du hast alles gesagt, was wichtig ist.
Okay, danke. Genau, dann bleiben wir einfach noch kurz hier, falls noch jemand was loswerden will. Vielen Dank euch. Bis später. Genau, Sigrid, lass uns das ganz entspannt machen. Quatsch, einfach direkt rein. Ja.
Sehr gerne, danke. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an Stefan. Ich sehe ihn gerade. Oh doch, der jetzt taucht er gerade wieder auf meinem Bildschirm. Erstmal großartig natürlich so das Ganze. Ich hatte jetzt auch nochmal eben nachgelesen, es wurde ja auch über dich berichtet, wie die oder welche Auswirkungen diese Berichterstattung für dich persönlich auch hatte. Und das frage ich mich auch. Du hast ja auch Familie und dergleichen. Wo ich immer so ein bisschen hadere, wenn ich jetzt mich mit meiner Stadt quasi auch anlege, gerade mit der lokalen Politik, wie sind die Auswirkungen für dich, für deine Familie, vielleicht auch für Kinder, die ja vielleicht städtische Schulen oder dergleichen besuchen? Was sind deine Erfahrungen? Das würde mich interessieren.
Also Gott sei Dank kann ich dir sagen, dass es keine Auswirkungen gab. Aber das, ich glaube, man muss einen Tick vorher anfangen. Man ist ja in so einer Situation, dass man in einer Stadt von 300.000 Leute, über die man schreibt, relativ häufig bei Terminen sieht, möglicherweise auch mal beim Einkaufen. Man weiß ja die Unterstützer, auch die sieht man und erkennt man relativ häufig. Und unser Ansatz war auch deshalb, dass wir so fair, also maximal fair über diese ganze Sache berichten. Und deswegen war es uns auch immer so wichtig, dass wir in der Menge, in der Stoßrichtung einfach immer dosiert unterwegs sind und aufpassen, dass wir jetzt uns nicht angreifbar machen diesbezüglich. Und diese Gedanken sind mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Was wäre jetzt, wenn Unterstützer möglicherweise aus dem Kreis Nicolas Löbel irgendwie das Ganze so wenig lustig finden, ja, dass sie mir die Reifen am Auto kaputt machen? Ja, also ist nie passiert und Gott sei Dank, aber natürlich beschäftigt man sich mit sowas dann irgendwann und Von daher ist es eine nervenaufreibende Zeit. Und deswegen, was ich vorhin gesagt habe, ist es so wichtig, dass man einfach die Unterstützung hinter sich weiß. Aber klar ist auch, also wir reden jetzt über Dinge, die im Vergleich zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen weltweit ja banal sind. Und also wenn man in Mexiko irgendwie sowas macht oder in, keine Ahnung, in anderen Ländern, die nicht so ganz einfach sind, dann ist die Situation unwesentlich, also wesentlich anders und überhaupt nicht zu vergleichen.
Ja, das stimmt schon, aber nicht desto weniger. Es ist ja trotzdem für die eine kleine Welt und die darf man ja dann auch nicht außer Acht lassen. Ja, sicherlich ein Einschnitt. Wenn ich ganz, ganz kurz was sagen darf, wäre es vielleicht möglich, die Aufnahme zu stoppen? Ich denke, das sind jetzt so Sachen, die vielleicht nicht unbedingt...
Das ist ein guter Punkt. Das fiel mir gerade auf. Nee, Nika ist nicht mehr da, dann würde ich das jetzt einfach... Ja. Ah doch, bist noch da, sorry.
Ich bin allerdings nicht für die Aufnahme zuständig.
Achso, das muss ich beenden, sehe ich gerade. Okay. Ja. Stoppen oder anhalten? Nee, stoppen. So, okay.